E.T. Der Expertentalk.
Ist die Geiselbefreiung überhaupt noch das Ziel der israelischen Regierung? Und wir scheinen doch weiter weg von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sein als jemals zuvor. Heißt das, eine objektive Sicht auf diesen Krieg ist gar nicht mehr möglich? Was muss die Bundesregierung tun, um das Judentum in diesem Land in solch aufgeheizten Zeiten zu schützen?
Heutiger Gast:
Nahost-Experte und Journalist Kersten Knipp.
Sehr geehrter Herr Knipp, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier als Experte zur Verfügung stehen.
Ja, hallo. Ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie als Nahost-Experte verfolgen ja sehr aufmerksam den Gaza-Krieg. Israel hat vor wenigen Tagen seine Militäroffensive auf Gaza-Stadt gestartet. Damit hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gleichzeitig das Angebot einer Waffenruhe mit Geiselfreilassung ausgeschlagen. Warum?
Ja, dafür hat Netanyahu natürlich eine Reihe von Gründen, einige ganz zentrale. Dazu gehört erst einmal, dass die Bedingungen Israels erfüllt werden müssen, so möchte er es durchsetzen, und zwar ausnahmslos. Und diese Bedingungen sind zunächst einmal die Freilassung aller Geiseln, denn es sind ja noch rund 50 Geiseln, israelische Geiseln im Gazastreifen gefangen. Man weiß nicht, wie viele davon noch leben. Man will diese Personen befreien, und hinzu kommt die vollständige Entwaffnung der Hamas, was ja in der Tat ein sehr nachvollziehbares Argument ist, nach dem Angriff vom Oktober vor knapp 2 Jahren. Und es geht ihm darum, eine Nachkriegsstruktur ohne Hamas-Beteiligung durchzusetzen. Ja? Wie soll der Gazastreifen aussehen, nachdem er dann ja eine neue politische Ordnung erhalten wird? Eines ist ganz klar, es kann die Hamas nicht mehr dabei sein, so sagt es Netanyahu. Und das scheint mir auch sehr nachvollziehbar zu sein. Also Zerstörung der Hamas, kein dauerhafter Waffenstillstand, auch nach Vorstellungen der Hamas. Und dazu gehört auch als ein Punkt noch strategisches Zögern. Ja, das ist ein Punkt, für den Netanyahu ja auch sehr kritisiert wird von weiten Teilen der israelischen Bevölkerung, insbesondere von den Familien der Geiseln. Er lasse zu viel Zeit verstreichen. Aus der Sicht Netanyahus gehört das dazu, die Hamas weiter unter Druck zu setzen, denn jeder Tag, den dieser Krieg dauert, steht die Hamas ja weiter unter militärischem Druck. Natürlich, sie ist weitestgehend besiegt, aber immer noch ist diese militärische Kraft über dem Gazastreifen, und auf deren Grundlage versucht Netanyahu jetzt seine Vorstellungen durchzusetzen. Hinzu kommt natürlich, er hat diesen internen Druck durch seine Regierungskoalition, in der ja doch einige rechtsgerichtete nationalistische Kräfte setzen. Auch der muss er entsprechen. Das ist also ein ganz anderes Argument von einer ganz anderen Qualität, aber eben auch politische Realität.
Er erwähnt die Hamas ja inzwischen entscheidend geschwächt. Welche Anzeichen gibt es denn dafür?
Ja, tatsächlich ist ja die Kontrolle der Hamas über den Gazastreifen ganz weitgehend zusammengebrochen. Wir hören immer noch, dass sie in der Lage ist, einige Nahrungstransporte zu beschlagnahmen. So wird es uns mitgeteilt. Es mag so sein. Also da mögen kleinere Einheiten noch in der Lage sein, auch tatsächlich vor Ort noch eine gewisse politische Situation zu gestalten. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Hamas doch sehr geschlagen ist. Es gibt ja inzwischen auch bewaffnete Clans, die an die Stelle der Hamas treten wollen. Es gibt da auch auf dem Boden des Gazastreifens Machtkämpfe. Israel unterstützt diese Clans, um eben die Macht der Hamas endgültig zu zerbrechen. Ja, wir haben auch gehört von zivilen Protesten, die teils natürlich brutal seitens der Hamas zusammengeschlagen oder zusammengeschossen worden sind. Es gibt Berichte von Folter. All dieses ist ja der Fall. Aber das zeigt eben auch, die Bewohner des Gazastreifens trauen sich inzwischen etwas mehr. Hinzu kommt, wir hören immer mal wieder von Niederlagen dieses oder jenes Hamas-Bataillons, und auch die Kampfstrukturen der Al-Qassam-Brigaden sind aufgelöst. Insgesamt kann man den Eindruck haben, dass die Verwaltungskraft, die die Hamas ja auch hatte, obwohl sie eine im Wesentlichen ja auch Untergrundorganisation ist. Sie hat den Gazastreifen ja knapp 20 Jahre regiert. Diese Regierungsfähigkeit hat sie auch verloren. Also ein Zerfall von administrativer Kraft, administrativen Fähigkeiten und eben Proteste der Bevölkerung. Also man kann den Eindruck haben, sie ist geschwächt.
Aber gleichzeitig immer noch, wie Sie ja schon betont haben, auch Geiseln in Haft der Hamas. Das heißt, nach wie vor gibt es zumindest Strukturen, die es der Hamas ermöglichen, Geiseln vor dem israelischen Militär weiter zu verstecken. Wie viele noch leben, haben Sie auch schon darauf hingewiesen, wissen wir natürlich nicht. Blicken wir mal auf die israelische Bevölkerung. Eine Mehrheit wünscht sich ja ein schnelles Ende des Krieges. Wie lange kann Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik betreiben?
Ja, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, denn er steht ja in der Tat, wie Sie es beschrieben haben, gegen weite Teile der Bevölkerung. Er steht vor allem gegen die Familien der Geiseln, die natürlich auf ein Ende der Kämpfe drängen, weil aus ihrer Sicht nur so sich das Leben der Entführten überhaupt retten lässt. Und das gibt dieser Gruppe eine gewaltige moralische Kraft, denn es geht ganz konkret um Menschenleben. Es geht damit auch um gesellschaftliche Solidarität innerhalb Israels, die vielleicht noch größer ist als in anderen westlichen Staaten, beispielsweise in europäischen Staaten. Israel ist ein kleines Land, eine vergleichsweise kleine Bevölkerung. Man kennt sich untereinander viel mehr als in unseren anonymen Gesellschaften. Also jeder kennt irgendwie jemanden, der davon betroffen ist. Und das ist natürlich eine Kraft. Es gibt die Straßenproteste und ja, wir sehen sie gerade in den letzten Tagen wieder nochmals neuer Kraft aufflammen. Und es ist in der Tat doch bemerkenswert, wie stark sich Benjamin Netanyahu, wie entschlossen er sich weigert, diese Appelle ernsthaft aufzunehmen, sodass sie in eine Politik münden. Das Gleiche gilt ja im Übrigen auch für die internationale Dimension. Es gibt in den westlichen Staaten immer größere Proteste, immer größere Verwunderung, immer größeren Kritik, immer lautere Kritik an dem Vorgehen Israels. Beispiel ist etwa die Erklärung von Bundeskanzler Merz, er wolle keine Waffen oder die Bundesregierung Deutschland werde keine Waffen mehr liefern, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Hinzu kommt der Vertrauensverlust, den Benjamin Netanyahu hat. Also da sind eine ganze Menge Faktoren, gegen die er sich bislang behauptet. Und es ist schwer zu sagen, es ist ganz schwer zu sagen, wie lange er das machen will. Es kommt wahrscheinlich auch auf die USA an, wie dort die Stimmung ist. Er hat natürlich mit Donald Trump einen engen Koalitionspartner, wenn man so will, oder einen engen Partner. Wenn die USA jetzt sagen würden, nur noch Waffen, wenn du stärker verhandelst, dann natürlich würde er das stärker berücksichtigen, aber so sieht es ja im Moment nicht aus. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten.
Gerade deswegen drängt sich die Frage ja auf, ist die Geiselbefreiung überhaupt noch das Ziel der israelischen Regierung oder geht es jetzt wirklich allein um die Vernichtung der Hamas?
Ja, Benjamin Netanyahu erwähnt ja immer wieder, es gehe ihm um beides, um die Befreiung der Geiseln, wie auch um die Zerschlagung der Hamas. Man kann aber den Eindruck haben, das sagen ja auch die Familien der Geiseln, dass es ihm vor allen Dingen darum gehe, die Hamas zu zerschlagen. Ja, und dass er, das ist das Argument der Familien oder der Verdacht oder auch die Kritik, die vielleicht sogar Anklage, dass er dieses Ziel gegen die Hamas vorzugehen, über das Leben der Geiseln stelle. Denn diese Operation, jetzt soll ja Gazastadt unter israelische Kontrolle gebracht werden. Vermutlich sind die Geiseln dort. Wenn jetzt diese Stadt angegriffen wird, ist das für die Geiseln natürlich hoch gefährlich. Und insofern ist da dieser Druck, ein erheblicher, nennenswerter Teil der Bevölkerung geht davon aus, dass Netanyahu vor allem die Hamas zerschlagen will. Ein Kompromiss scheint er derzeit auch innenpolitisch nicht anstreben zu wollen. Also es ist eine riskante, gefährliche Situation, insbesondere für die Geiseln.
Aber das Risiko scheint Benjamin Netanyahu einzugehen. Und das, was er ja auch Völlig ignoriert ist die bisherige Bilanz, wenn wir mal schauen, wie viele Geiseln durch die Militäroperation selbst befreit worden sind. Die können wir in einer Hand abzählen. Nun hat sich etwas zugetragen vor wenigen Tagen, was Netanyahu als tragisches Missgeschick bezeichnet hat. Ein Krankenhaus wurde getroffen. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Wie immer Bilder um die Welt gehen, wenn es zivile Opfer gibt, wenn Krankenhäuser, wenn Schulen getroffen werden. Und immer wieder steht dann oder sitzt dann Israel auf der Anklagebank. Wenn wir an all diese Bilder denken, wenn wir daran denken, wie das um die Welt geht, hat die Hamas den Wettkampf um die Bilder, um die Message, die rausgeht aus diesem Krieg, längst gewonnen?
Man kann den Eindruck haben, ja, selbst mit Blick hier auf Deutschland oder auf die europäischen oder die westlichen Staaten, man sieht ja Tag für Tag Demonstrationen in Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Es gibt derzeit in Frankfurt ein Protestcamp, überall in Berlin sehr starke Demonstrationen. Und zugleich gibt es wenige Gegendemonstrationen in Solidarität mit Israel, oder wenn es sie gibt, sind sie sehr, sehr schwach besucht. Das heißt, da ist etwas geschehen, da sind politische Emotionen geweckt worden, die ganz offenbar an den hier an den öffentlichen Reaktionen, Demonstrationen gemessen, zur Seite der Palästinenser neigen. Also es scheint tatsächlich, als habe die Hamas diesen Krieg der Bilder, von dem wir auch sprechen, inzwischen gewonnen. Und rückblickend natürlich kann man sagen, vielleicht war das von Anfang an das Ziel, eben nicht so sehr ausschließlich Menschen zu töten oder zu entführen. Das ist das brutale, schlimme Verbrechen. Aber darüber hinaus auch etwas anderes, eine Taktik oder eine Strategie sogar, die wir jetzt erst erkennen, nämlich Israel zu delegitimieren, eben dadurch, dass die Hamas Israel zu einem ungeheuren Militärschlag provoziert, der seit knapp 2 Jahren andauert. Man sieht in diesem Militärschlag natürlich die ungeheure Macht der israelischen Armee, der Israeli Defensive Forces, IDF. Auf der Gegenseite sehen wir allerdings vergleichsweise wenig. Wir sehen keine Militärmacht der Hamas. Wir sehen gelegentlich maskierte Milizentruppen, die einen Aufmarsch machen. Wir sehen gelegentlich mit Gewehren bewaffnete, auch hier wieder vermummte Milizen. Aber wir sehen nicht etwas von außen gesehen, von außen betrachtet, der israelischen Macht Vergleichbares. Wir sehen gelegentlich die Tunnels der Hamas. Die haben wir insbesondere am Anfang gesehen, als die israelischen Kräfte erste Erfolge hatten und zeigten, wie furchtbar der Gazastreifen untertunnelt ist. Aber eben keine vergleichbare Macht. Und das erinnert so ein bisschen, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern nur der Versuch, das nachzuvollziehen, ein bisschen so an Guerillakrieger, an unerschrockene Krieger, die sich in der Logik eines David gegen Goliath gegen eine gewaltige, eine der stärksten Armeen der Welt, auf jeden Fall des Nahen Ostens, aufstellt und es wagt, mit ihr den Kampf aufzunehmen. Also schwach gegen stark. Und das, wenn man das so ungefiltert nimmt, unreflektiert vielleicht, dann erweckt das natürlich Sympathien für den vermeintlich, ich sage vermeintlich Schwachen, das ist die Hamas.
Und was dann so ein bisschen untergeht, ist, wenn man dieses Bild stark gegen schwach zeichnet, eine der modernsten Armeen auf der einen Seite, Guerillakrieger auf der anderen Seite. Sie haben es ja schon angesprochen, dass man keine Bilder sieht von einer Hamas-Armee, die in Uniform irgendwo unterwegs sind. Aber das ist ja auch die militärische Taktik. Mitunter als Zivilist getarnt unterwegs zu sein, nicht erkannt werden zu können, um es umso schwieriger für die israelische Armee zu machen, überhaupt einen Feind ausfindig zu machen, auch zivile Infrastruktur zu nutzen, um dort Kommandozentralen auch aufgebaut zu haben, um letztendlich es auch umso schwerer zu machen, für Israel diesen Krieg zu führen und um natürlich, und das ist ja auch das Zynische, zivile Opfer herauszufordern, weil man eben sich in ziviler Infrastruktur bewegt, weil man sich in die Menschenmengen mitunter mischt. Und es der Hamas im Zweifel auch völlig egal ist. Und Sie haben ja auch schon das Bild beschrieben, dass dann Hilfstransporter sozusagen gekapert werden und die Bevölkerung bekommt gar nichts. Und die Hamas nimmt dann alles für sich. Ich würde gerne jetzt auf einen anderen Punkt mal zu sprechen kommen, weil Sie sagen auch zu Recht, wir haben eine sehr aufgeheizte Stimmung in Deutschland. Wir haben sehr, sehr starke Proteste inzwischen pro Palästina und wir haben sehr wenig Solidarität mit Israel. Und so ein bisschen wird, finde ich, auch die Geschichte und die Situation des israelischen Staates über die Jahrzehnte hinweg vergessen. Mal überlegen, Syriens Diktator Bashar al-Assad ist inzwischen Geschichte. Die Hisbollah im Süden Libanons entscheidend geschwächt. Der Iran nach den Angriffen Israels und dann dem Militärschlag der USA mit sich selbst beschäftigt und entsprechend geschwächt. Und jetzt hat man sozusagen als den einzigen Aggressor noch in unmittelbarer Umgebung eben die Hamas. Ist das jetzt auch dieser entscheidende Punkt der israelischen Politik? Frei nach dem Motto, noch nie war die Chance so gut, die Hamas zu zerschlagen und damit sich eine Region letztendlich zu schaffen, wo es niemanden mehr geben wird, der wirklich entscheidend und überzeugend von sich sagen kann, ich werde und ich möchte Israel vernichten.
Ja, wobei meiner Einschätzung nach das natürlich eine Illusion ist, und zwar aus einem ganz wesentlichen Grund. Die Hamas ist einerseits eine militärische Organisation, sie ist ja in der EU beispielsweise in anderen Staaten als Terrororganisation gelistet. Sie ist aber auch, und darauf kommt es jetzt an, das ist ganz, ganz wichtig, sie ist eine ideologische Bewegung. Ja, sie hat eine Ideologie, sie hat ein Gedankengut und Gedanken kann man, wir wissen das aus Deutschland, es ist halbwegs gelungen nach der Befreiung 1945, man kann Gedanken zwar ändern, aber niemals komplett, niemals vollständig und bei allen. Ja, wir haben immer noch, also einen geringen, Gott sei Dank, eine geringe Tradition des Rechtsradikalismus in Deutschland, aber wir haben es im Wesentlichen geschafft. Ob das mit Blick auf den Gazastreifen gelingt, ist völlig offen. Wir wissen es nicht. Die Gedanken sind da, die Gedanken sind frei. Wir kennen das aus dem Volkslied. Und ob diese Gedanken sich einhegen lassen oder ob sie sich vor allen Dingen entkräften lassen durch Argumentation, ist völlig offen. Hinzu kommt natürlich, und das muss man ja ganz klar und deutlich sagen, die Bevölkerung von Gaza hat in den letzten 2 Jahren seit dem Oktober 23 unendlich gelitten. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Ja, offenbar, die UN-Institutionen haben jetzt eine Hungersnot deklariert, festgestellt. Die Menschen leiden Not. Sie werden evakuiert oder vertrieben, je nachdem, wie man will, von einer Region in die andere innerhalb dieses Gazastreifens. Sie können dort nicht raus. Sie sind gefangen in einem Kampfgebiet. Im Unterschied zu anderen Kampfgebieten können sie dieses Gebiet nicht verlassen. Also das heißt, es ist eine ganz schwierige Situation für diese Menschen. Und die Frage ist, welche politischen Folgen ziehen sie daraus? Ja, sagen sie, das hat uns die Hamas eingebrockt, auf gut Deutsch, und deswegen werden wir sie so schnell wie möglich loswerden wollen. Und es gibt ja auch diese Proteste. Oder sagt man, es gibt ja auch diese Logik, dass man sagt, die Hamas ist die einzige Kraft, die die Palästinenser überhaupt noch verteidigt. Das ist natürlich eine Position, die schwächer wird. Aufgrund natürlich der Evidenz, die der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche. Da ist nichts zu verteidigen. Aber die Frage, wie lässt sich ein Verhältnis zu Israel neu artikulieren, neu formulieren und dann neu auch politisch etablieren? Diese Frage ist noch ganz, ganz offen. Da kommt es natürlich auf die Palästinenser an und auch auf die Hamas. Das ist noch ganz offen. Wie werden sich die Palästinenser in Zukunft, wenn dieser Krieg möglichst schnell, hoffentlich vorbei ist, entscheiden? Das wissen wir noch nicht. Es gibt immer lautere Artikulationen gegen die Hamas. Wir hatten das ja eben schon mal kurz angesprochen. Aber ob sich dieser Gedanke der Hamas oder die Ideologie wegbomben lässt, das ist mehr als fraglich. Also es ist unmöglich, jede Ideologie wegzubomben. Es geht kaum.
Und was wir auch nicht wissen, die Frage möchte ich da direkt anschließen, weil es passt, wie es mit dem Gazastreifen weitergehen wird, sollte die Hamas tatsächlich vernichtet sein. Aus dem israelischen Regierungsumfeld gibt es unterschiedliche Äußerungen. Was ist denn für Sie das wahrscheinlichste Szenario?
Sie meinen in Bezug auf die Zukunft des Gazastreifens?
Genau. Wie kann man sich die Zukunft eines Gazastreifens vorstellen, wenn es die Hamas, die über 20 Jahre diesen Küstenstreifen regiert hat, die Verwaltung organisiert hat, wer macht das zukünftig? Gibt es da demokratische Wahlen? Wird das Gericht besetzt von Israel oder sogar integriert als israelisches künftiges Staatsgebiet. Es gibt ja unterschiedliche Äußerungen aus der Regierung Benjamin Netanyahus heraus. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist nur Provokation und unrealistisch und was an den Ideen, die auf dem Tisch liegen, sind tatsächlich realistische und wahrscheinliche Szenarien?
Ja, es gibt ja einige Szenarien, die aber alle völlig offen sind und von denen man bislang nicht weiß, ob sie eintreten werden. Das ist ja auch ein Punkt, den man Benjamin Netanyahu immer wieder auch vorwirft, dass er auch selbst kein Konzept habe für die politische Zukunft des Gazastreifens und die Frage, wie dieser verwaltet werden soll. Es gibt ein paar Szenarien. Eine ist beispielsweise eine Militärverwaltung durch Israel, dass Israel also dort weiterhin militärisch präsent ist, den Gazastreifen zumindest an den Knotenpunkten, an den zentralen, an den neuralgischen Stellen kontrolliert und weiterhin im Land ist, wie lang auch immer. Israel möchte das natürlich nicht. Das ist ja völlig selbstverständlich, weil es wieder auch das Image des Landes ja verdunkeln würde, Israel jetzt als absolute Militärmacht. Deswegen spricht man über andere Szenarien. Eines wäre die Rückkehr der palästinensischen Autonomiebehörde nach 2007. Damals gab es ja die Wahlen, die Hamas gewonnen hat und daraufhin ist die palästinensische Autonomiebehörde zurückgetreten, beziehungsweise hat den Gazastreifen zu weiten Teilen verlassen. Die PA, also die Autonomiebehörde, palästinensische Autonomiebehörde, hat auch ja im Westjordanland, wo sie ja regiert, auch seit vielen Jahren, ähnlich lang, wenig Legitimität. Man wirft ihr Ineffizienz vor, Nepotismus, Vetternwirtschaft und auch eine mangelnde politische demokratische Legitimität. Dort fanden ja auch seit Jahren keine Wahlen mehr statt. Das heißt, ist die geeignet und in der Lage, den Gazastreifen in Zukunft zu regieren oder zu verwalten? Zumindest das ist eine Frage, die auch mit sehr vielen Fragezeichen versehen ist. Dann gibt es die Möglichkeit einer Technokratenverwaltung, auch vielleicht unter PA, Autonomiebehördenaufsicht. Das ist eine Sache, die in arabischen Staaten diskutiert wird oder in arabischen Gesprächszirkeln der politischen Elite, der Regierungen, ist aber auch noch nicht als Modell durchgesetzt. Also da ist sehr viel offen. Und wenn das alles nicht gelingen würde, was wir gerade skizziert haben, dann drohte, und das wäre das sicher schlechteste überhaupt, der Gazastreifen in Chaos zu zerfallen. Und es würde sich da Anarchie durchsetzen, nochmal das Recht des Stärkeren, eine ungeheure Brutalität. Das kann auch niemand wollen.
Wenn Sie sagen, dass Israel eigentlich kein Interesse hat, militärisch diesen Gazastreifen zu besetzen, an den wesentlichen Punkten präsent zu sein, weil das sicherlich bedeutet, dass es möglicherweise auch wieder bürgerkriegsähnliche Zustände geben könnte, Aufstände geben könnte, dieser Gazastreifen damit auch nicht befriedigt werden kann, weil die Palästinenser ihn als besetzt betrachten. Aber ist genau nicht das, was wir jetzt im Westjordanland erleben? Ein Siedlungsbau, der gegen das Völkerrecht verstößt, ein Westjordanland, was auf der einen Seite, wie Sie sagen, nicht mehr vernünftig verwaltet und regiert wird durch die palästinensische Autonomiebehörde, auf der anderen Seite aber auch die israelische Regierung alles dafür tut, dafür zu sorgen, dass dieses Westjordanland als Gesamtgebilde für die Palästinenser gar nicht mehr bestehen kann, weil es völlig zerpflückt ist mit israelischem Siedlungsbau. Und ist das nicht auch, ich sag mal, theoretisch denkbar in einem Gazastreifen?
Ja, der Gazastreifen ist ja nochmals kleiner als das Westjordanland. Was Sie gerade skizziert haben als Fürchtung vielleicht oder als Möglichkeit zumindest für den Gazastreifen, das liefe in der Tat auf eine Kopie hinaus. Aber wir sehen ja auch im Westjordanland, dass die Gesellschaft dort oder das Verhältnis Israel und palästinensische Gesellschaft nicht unbedingt als befriedet bezeichnen werden kann. Das Militär ist dort präsent. Es geht teilweise doch erheblich vehement vor. Es gibt umgekehrt natürlich auch Hamas-Zellen beispielsweise oder des palästinensischen Dschihad im Westjordanland. Wir sind aber meilenweit entfernt, viele, viele Meilen, hunderte Meilen wahrscheinlich, von einer friedlichen Koexistenz dieser beiden Gesellschaften. Es ist also die Frage, wie geht man um mit dieser Situation, wenn man auf den Gazastreifen schaut? Also auch das ist, ja, diese offene Frage, auf die es, glaube ich, derzeit noch keine Antwort gibt. Denn wir haben kein Modell aus dem Westjordanland, das sich derzeit auf den Gazastreifen übertragen ließe. Es ist eben keine befriedete Situation.
Und wir scheinen doch weiter weg von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sein als jemals zuvor. Aber ist denn ohne eine Zwei-Staaten-Lösung in dieser Region überhaupt Frieden möglich?
Also es kommt wahrscheinlich darauf an, dass man eine glaubwürdige politische Lösung findet auf Dauer. Und die ist ja derzeit, wir sehen es ja an den Spannungen, auch im Westjordanland. Wir schauen derzeit ja vor allen Dingen auf den Gazastreifen, aber im Westjordanland ist ja auch eine erhebliche Unruhe. Das Militär, die IDF sind dort sehr aktiv. Es kommt zu sehr vielen Verhaftungen, es kommt auch zu Zerstörungen von Häusern, es kommt zu Kundgebungen der Palästinenser, teils auch bewaffneten Auseinandersetzungen. All das zeigt natürlich, dass eine als von beiden Seiten und insbesondere aber von den Palästinensern als gerecht empfundene Lösung nicht existiert. Die Frage ist jetzt, wie man das nennen will. Zwei-Staaten-Lösung wäre eine Sache, Konföderation eine andere oder sogar ein einheitlicher Staat mit gleichen Rechten. Das wären alles Modelle, aber diese sämtlichen Modelle haben natürlich Schwächen, die im Kern alle darauf zurückzuführen sind, dass die beiden Akteure, Israel auf der einen Seite und die Palästinenser oder die PA, die Autonomiebehörde, einander nicht trauen, jedenfalls nicht hinreichend trauen. Man fürchtet jeweils um die Rechte, insbesondere seitens der Palästinenser. Die Israelis fürchten um ihre Sicherheit. Hinzu kommen ja die kulturellen Ansprüche beider Seiten. Beide betrachten das als ihr historisches Kernland, in Heiligen Schriften erwähnt. Also dieser Konflikt ist schwer zu lösen und eben, egal welche Form, sie muss am Ende allen Interessen genügen. Ja, Zwei-Staaten-Lösung klingt immer gut, es wäre wünschenswert, ja, aber Sie haben es in der Tat ja eben auch gesagt, es ist wahrscheinlich schon aus territorialen Gründen schon nicht mehr möglich, weil eben dieses Gebiet so durchstückelt, so zerstückelt ist, dass man Territorien des einen, des anderen kaum mehr voneinander trennen kann.
Ich würde gerne jetzt mal den Blick auf die westliche Staatengemeinschaft und Deutschland lenken. Müssen wir uns nicht auch selbst den Vorwurf gefallen lassen, dass wir über viele, viele Jahre, ich sag's mal, etwas platt aufs falsche Pferd gesetzt zu haben? Also laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD belief sich die gesamte Auslandshilfe an die Palästinenser zwischen 1994 und 2020 auf über 40 Milliarden US-Dollar.
Ja.
Sie haben einen wunden Punkt schon angesprochen. Mahmoud Abbas von der palästinensischen Autonomiebehörde, der zuletzt 2005 demokratisch gewählt wurde. Hätte Deutschland, so wie andere westliche Staaten auch, nicht viel früher überlegen müssen, andere Wege zu gehen, als sozusagen einen Status quo weiter zu finanzieren?
Ja, es ist in der Tat vielleicht eine Frage der politischen Fantasie oder Kreativität, auch an wen man sich dann wendet, denn die PA, die Autonomiebehörde, ist eben vor Ort, sie ist die entscheidende, sie ist auch die starke Instanz, sie ist sie ist nun mal der zentrale Ansprechpartner. Das heißt, wen spricht man an, wenn nicht sie? Das ist schon ziemlich schwierig. Spricht man Akteure aus der Zivilgesellschaft an, NGOs beispielsweise? Ja, gut und schön, aber die werden sich nicht durchsetzen können, jedenfalls nicht so schnell. Sie müssten massiv gefördert werden. Und es ist natürlich auch der Respekt vor den Institutionen einer staatlich kann man nicht sagen, aber nahezu staatlichen Instanz, wie es eben die Autonomiegebiete sind. Das heißt, es ist schwierig, da jemanden anzusprechen. Zugleich ist aber auch klar, dass es mindestens problematische Ansprechpartner sind. Sie haben es ja schon umrissen. Sehr viel Geld ist geflossen in eine Institution, die eben auch im Westjordanland keine Wahlen mehr zulässt. die eben auch immer wieder dem Vorwurf sich ausgesetzt sieht, sie wolle gar nicht so viel ändern, sondern sie nutze die derzeitige Situation, um eben ja diesen Status quo zu wahren und davon zu profitieren. Also dieser Vorwurf einer politischen oder sogar ökonomischen Korruption, der wird ja immer wieder artikuliert, auch ja im Übrigen von Palästinensern selbst. Es ist natürlich die Hoffnung, irgendwie auf irgendeine Art Sicherheit zu produzieren. Sicherheit muss man allerdings in Anführungszeichen setzen, da ja eben diese Sicherheit ganz offenbar nicht gegeben ist. Wir erleben ja immer wieder Zusammenstöße zwischen den beiden Seiten. Also es wird ganz, ganz schwierig, da Bewegung hineinzubekommen. Finanzieller Druck wäre vielleicht eine Möglichkeit, dort eben auch auf Seiten der Palästinenser für ein bisschen Bewegung zu sorgen.
In Deutschland selbst erleben wir an der Beurteilung des Gaza-Krieges, wie gespalten inzwischen die Gesellschaft ist. Israel-Unterstützer auf der einen und Palästinenser-Sympathisanten auf der anderen Seite. Es scheint, als sei ein differenzierter Blick auf den Krieg und seinen Ursprung gar nicht mehr möglich. Sehen Sie das auch so?
Ja, absolut. Und zwar in steigendem Maße, scheint mir. Also ich habe den Eindruck, wenn ich auch in die sozialen Medien schaue, dort die Diskussionen verfolge, dass sich das gerade in den letzten drei Monaten nochmal zusätzlich vergiftet hat, dass der Ton immer rauer wird, immer unversöhnlicher, die Positionen beider Seiten sich verhärten, man einander beleidigt sogar. Wir haben derzeit das sogenannte Protestcamp in Frankfurt, das derzeit über das sehr viel berichtet wird, dessen Teilnehmer eben auch die Bilder der Geiseln abhängen, die wollen davon nichts wissen. Und das ist natürlich allein dieser Akt, sich anzuschauen, das Solidaritätsbekundende, ich nehme mal dieses etwas unschöne Wort, sich für das Schicksal der Geiseln nicht interessieren und sie bewusst ignorieren, indem sie die Bilder, die eben Unterstützer Israels oder Fürsprecher Israels aufgehangen haben, dort wieder abhängen. Das zeigt, wie sehr dieser Konflikt einer geworden ist, in dem es vielleicht neben Solidarität inzwischen in Teilen jedenfalls auch um etwas anderes geht, nämlich um Selbstverordnung, ja, um das Bedürfnis, sich einer Seite zuzuordnen, ohne auf die andere Seite zu hören. Und das ist ja auch ein Kennzeichen dieses Konflikts generell, dass beide Seiten auch in Israel und in den Autonomie, also in Gaza, sich vor allen Dingen für ihre eigenen Wunden interessieren, diese eigenen Wunden beklagen, die auf beiden Seiten auch sehr hart sind. Das ist ja völlig richtig. Ja, es gibt Grund, sich zu beklagen, aber man nimmt wenig das Leid, die Wunden, den Schmerz der jeweils anderen Seite zur Kenntnis. Und ich habe den Eindruck, dass wir ja in Europa allgemein, ich sage es sehr allgemein, ja bislang den Vorteil hatten, dass wir das aus einer gewissen Distanz sehen konnten. Und mir scheint aber, dass der Vorteil dieser distanzierten Betrachtungsweise inzwischen geschmolzen ist, weil auch hier das sich ungeheuer auflädt und auch hier geradezu zu Identitätskämpfen führt, wenn man auch hört, es gibt ja eine Reihe von Juden, die hier in Deutschland leben, die mittlerweile doch zumindest die Sorge artikulieren, die Befürchtung, sie könnten sich beispielsweise in Teilen Berlins nicht mehr als Juden zu erkennen geben und die entsprechenden religiösen Insignien dann verbergen. Also es ist eine Verhärtung des Diskurses, die wir so, scheint mir, noch nicht hatten.
Und das trifft auch die Bundesregierung. Kanzler Friedrich Merz hat vor gut zwei Wochen die Entscheidung getroffen, Waffenexporte an Israel einzuschränken. Das wiederum hat ihn dann auch Kritik aus den eigenen Reihen eingebracht. Wie bewerten Sie diese Entscheidung? Weil es ist ja aus Sicht der Union, CDU, CSU tatsächlich ein Paradigmenwechsel.
Ja, in der Tat. Es ist ein Wechsel, den vermute ich mal, sehr viele Wähler dieser Partei nicht zugetraut hätten. Und es ist natürlich in gewisser Weise auch schon ein Paradigmenwechsel mit Blick auf die deutsche Tradition seit 1945, seit der Befreiung. und eben auch seit der Auseinandersetzung mit dem Völkermord, den Deutschland zu verantworten hat an den Juden. Wir haben als Staat uns ja immer, man kann sagen, denke ich, bedingungslos an die Seite Israels gestellt. Und da ist jetzt in der Tat ein, man kann eigentlich schon sagen, doch deutlicher, wenn nicht sogar massiver Bruch eingetreten durch die Äußerung oder durch die Entscheidung von Kanzler Merz, der ja sagt, es sei keine Ad-hoc-Entscheidung, keine selbstverständlich, natürlich, das vermutet man nicht ernsthaft, keine Bauchentscheidung, sondern es sei abgesprochen nach langen Diskussionen intern und mit politischen Beratern. Es sei auch nicht unter öffentlichem Druck geschehen, diese Entscheidung, oder sie sei nicht getroffen worden, wochenlang vorbereitet. Und natürlich, es ist eine Entscheidung, die in der Gesellschaft bearbeitet werden muss, die wir so als Bürger, wenn ich von wir spreche, darf ich es vielleicht so formulieren, wir als Bundesbürger, Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland so nicht kannten. Und das ist ein erheblicher Schritt. Und dass der natürlich Bestürzung, Kritik auslöst, Zustimmung auch bei anderen, es ist ein enormer historischer Schritt, den der Kanzler dem israelisch-deutschen Verhältnis, aber auch der deutschen Gesellschaft selbst zumutet. Es ist schwierig. Ja, es ist sehr, sehr schwierig.
Und an dieser Diskussion, die sich da dann auch entwickelt hat, an der Kritik, die ihn auch erreicht hat, zeigt sich ja nach wie vor tatsächlich, wie schwierig die Debatte um Israel, um Gaza ist. Ich habe ein Beispiel. Ich folge dem Weltherausgeber Ulf Poschardt auf Twitter. Und er nutzt tatsächlich Twitter immer wieder gerne, um, ich sag mal, die Leserinnen und Leser der Welt oder die Leute, die ihm folgen, nicht alle werden Leser sein, an seiner Gedankenwelt teilzuhaben. Und er ist ja schon ein Mensch, ich sag mal, der klaren Kante. Ja. Und hat da in einem Tweet, das sind ja maximal 100, 140 Zeichen, den Magazinen Spiegel und Stern vorgeworfen, 1:1 Hamas-Propaganda zu betreiben. Er bezog sich auf zwei Titel dieser Magazine, die da in der Woche erschienen waren. Ich will gar nicht, dass Sie mir jetzt sozusagen die Meinung von Ulf Poschardt einordnen oder mir sagen, hat er recht oder hat er nicht recht. Das muss, oder finde ich, das darf jeder Hörer für sich selbst bewerten, und zwar für sich das nochmal ansehen. Was mich viel mehr interessieren würde, weil Sie jemand sind, der viel tiefer in der Thematik drinsteckt, sich tagtäglich mit dem Nahen Osten noch beschäftigt, zu welchen Quellen greifen Sie, welche Quellen nutzen Sie, um sich noch zu informieren? Wem trauen Sie noch, wenn es darum geht, Informationen aus Israel, aus dem Nahen Osten zu publizieren? Was sind vielleicht auch Stimmen, Persönlichkeiten, wo Sie sagen, da lohnt es sich zuzuhören, da lohnt es sich, den Artikel, den Beitrag zu lesen?
Ja, es ist in der Tat ein großes Problem. Journalisten haben ja kaum Zugang zum Gazastreifen. Westliche Journalisten den Job haben palästinensische Journalisten, Journalistinnen übernommen, von denen ja viele auch getötet worden sind. Es ist die Rede von bis zu 200 getöteten Journalisten im Gazastreifen. Das ist eine enorme Zahl. Das heißt dann auch, dass die Informationsbeschaffung immer, immer, immer schwieriger wird. Und das zeigt eben auch, wir haben einen Informationskrieg zwischen beiden Seiten. Wir haben natürlich Zugang zu den Informationen, die beide Seiten herausgeben. Die muss man natürlich mit Vorsicht gewichten, ja, sowohl die des Hamas Gesundheitsministeriums oder der Gesundheitsbehörde, die vom Gesundheitsministerium dirigiert wird, was die Zahlen der Toten angeht, das ist sehr vorsichtig. Und Israel ist natürlich, es ist ein Rechtsstaat, das ja, aber Israel, das muss man auch sehen, ist Kriegspartei. Ja, und auch Israel ist daran interessiert, wie auch anders, ein möglichst positives Bild von sich zu entwerfen. Also Israel sicherlich als Gesamtgesellschaft, aber eben die Regierung, die das ihre tut, um eben ihren Punkt, ihre Standpunkte, ihre Logik, ihre Überzeugung möglichst positiv darzustellen. Also insofern sind Informationen von beiden Seiten nicht unschuldig, sondern man muss es gewichten.
Heißt das, eine objektive Sicht auf diesen Krieg ist gar nicht mehr möglich?
In allerletzter Konsequenz heißt es das. Es ist schon schwierig. Ich meine, eine absolute Gewissheit lässt sich ja in keiner politischen Situation jemals überhaupt realisieren. Wir sind ja immer ein wenig auf Deutungen angewiesen. Aber wenn in einem Fall wie diesem hier der Zugang zu wirklich handfesten Informationen so schwierig ist, dann ist das natürlich eine ungeheure Herausforderung. Und so natürlich gibt es große Leitmedien, mit denen wir uns, aus denen wir uns einerseits BBC beispielsweise, Deutsche Welle, New York Times, Washington Post, die auch investigative Berichte haben, Guardian beispielsweise. Es gibt die Nachrichtenagenturen Reuters, Associated Press, Agence France-Presse und andere, die sich doch insgesamt als verlässlich erwiesen haben, die aber natürlich auch auf Transparenz bestehen ihrerseits, indem Sie sagen, erklären, von wem Sie Ihre Zahlen haben. Ja? Also das offensichtlich oder das offen zu halten oder transparent zu halten, von wem man selbst seine Informationen hat, ist ganz, ganz wichtig in diesem Konflikt, dass man sagt, vermutlich ist es so, aber wir können es nicht zu 100% verifizieren. Wir schauen natürlich dann auch als Journalisten auf die israelischen Medien, die ja doch durchaus pluralistisch sind. Es gibt die eher konservative Jerusalem Post, es gibt die liberale Haaretz, Times of Israel. Wir gucken auf die arabischen Medien. Al Jazeera ist eine Quelle natürlich. Es gibt die englischsprachigen. Ich selbst spreche bzw. lese auch Arabisch. Ich schaue gerne auch auf die arabischsprachigen Zeitungen, Al-Arabi, Al-Jadid, Al-Quds, Sharq al-Awsat. Es gibt da eine Reihe, auch auf die palästinensischen im Übrigen. Und natürlich sind die auch gefärbt. Also sie finden in diesen Zeitungen eher selten, es kommt vor, aber es ist eher selten, dass sie dort freundliche Kommentare zum israelischen Vorgehen finden. Ja, man liest aber auch da einige Informationen, die interessant sind, die aber auch gewichtet werden wollen und die gewichtet werden müssen, selbstverständlich sogar. Und das ist nicht immer einfach. Es gibt dann die Fachquellen, die Thinktanks, International Crisis Group, es gibt die Stiftung Wissenschaft und Politik, GIGA, in Hamburg, israelische Thinktanks. Da ist also eine Menge an Informationen möglich. Es gibt mittlerweile eben auch, es gibt dazu die Quellen der Vereinten Nationen, es gibt NGOs wie Mediziner ohne Grenzen, Médecins Sans Frontières, es gibt das Internationale Rote Kreuz, es gibt andere Hilfsorganisationen, die ja teilweise doch vor Ort sind mit einigen Helfern und die einen Eindruck, eine Lagebeschreibung geben können, jedenfalls aus ihrer näheren, unmittelbaren Umgebung. Sie können nicht das Ganze natürlich beurteilen, aber es sind dann Indizien, die vielleicht es erlauben, hier und da hochzurechnen.
Zurück zu Deutschland. Sicherlich keine leichte Frage, aber eine, die mich auch persönlich umtreibt. Sie haben es ja schon angesprochen mit dem Beispiel Berlin, dass jüdischgläubige Menschen sagen, es gibt da Straßenzüge, da fühle ich mich nicht mehr sicher. Kann ich nicht mehr als Jude erkennbar durch diese Straße laufen? Was muss die Bundesregierung tun, um das Judentum in diesem Land in solch aufgeheizten Zeiten zu schützen?
Ich glaube, vor uns, vor der Bundesregierung, aber auch vor uns als Gesellschaft liegen ganz gewaltige Aufgaben. Was jetzt die Bundesregierung oder auch die Bundesländer angeht, da sind sehr konkrete Maßnahmen wichtig, würde ich sagen. Dazu gehört es, den Polizeischutz auszubauen, beispielsweise vor Synagogen oder jüdischen Schulen. Das ist ja auch schon geschehen. Ich wohne hier in Köln in der Nähe der Synagoge, einige hundert Meter weg, und die ist stets durch einen Polizeiwagen bewacht. Der steht da seit diesem furchtbaren Oktober 2023 steht dieser Wagen dort. Also das ist eine angemessene Maßnahme, die aber je nachdem zumindest punktuell an den neuralgischen Punkten noch ausgebaut werden könnte. Aber in der Tat, es ist ja ein Problem. Wie geht man damit um im Alltag, ja, wenn Jüdinnen und Juden erklären, sie fühlten sich nicht mehr sicher in gewissen Stadtteilen oder in gewissen Straßen? Strafverfolgung konsequent umsetzen wäre da ein Punkt. Ja, dass man sehr genau weiß, wenn man Jüdinnen und Juden attackiert, ist der Staat zur Stelle und wird mich zur Rechenschaft ziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hinzu kommen Schutzkonzepte, die man verbessern könnte, Präventionstraining, all dieses. Also ich sage mal, auf Seiten der Hardware muss sehr viel passieren, auf Seiten der Software allerdings ebenso. Es muss dieser Konsens, den wir hier in Deutschland haben, Schutz des jüdischen Lebens gilt unbedingt und ohne jeden Zweifel, der muss weiterhin betont werden. Das ist Aufgabe der Bundesregierung, das ist Aufgabe der Parteien, es ist Aufgabe auch der Bundesländer, es ist Aufgabe der Schulen auch, damit eben Ländersache auch, es ist Aufgabe einzelner Institutionen, es ist Aufgabe der Erinnerungskultur insgesamt, dass wir immer wieder klar machen, warum wir das tun. Und das heißt, wir schauen zurück, wir schauen auf die Jahre des Völkermordes. Das ist eine Sache. Wir hatten eine Diskussion vor 20, 25 Jahren mal, ist es eigentlich, sind wir nicht in einem Ritus verfallen, was die Erinnerungskultur angeht? Ich glaube nicht. Ab einem gewissen Alter natürlich, wer über 20 ist, der kennt das alles. Ja, da schleicht sich schon ein Automatismus ein. Aber man muss bedenken, die Generationen wachsen ja nach. Ja, ich in einem gewissen Alter, bin Jahrgang 66, ich kenne das. Aber andere kennen es nicht so gut. Und deswegen ist es so wichtig, das durchzuhalten. Diese Erinnerungskultur, die Leute, die heranwachsen, die neuen Generationen zu informieren, was geschehen ist, was wir getan haben als deutscher Staat damals, 1933 FF. Schulen sind also gefordert, religiöse Dialoge sicherlich auch. Also Information und Diskussion. Und hinzu kommt ein Punkt, wir hatten das eben schon mal im Ansatz, den wir als Gesellschaft, glaube ich, wieder stärker in den Fokus rücken müssen. Und das ist die Fähigkeit, mit Ambivalenzen umzugehen, sich und mit einer wirklich ja nicht immer einfach durchzuhaltenden Neutralität. Auch wir neigen als Menschen vielleicht immer dazu, uns zu verorten. Gerade in Zeiten der Globalisierung neigen wir dazu, politische Positionen zu beziehen und uns damit auch eine Identität zu verschaffen. Wir haben ja keine großen Identitätsmöglichkeiten mehr. Wir leben in ganz offenen, in multikulturellen Gesellschaften. Das heißt, man kann sich nicht mehr auf einen, was immer das auch sein mag, auf eine deutsche Tradition, in doppelten Anführungsstrichen setze ich das jetzt, berufen. Es ist schwierig geworden und so habe ich den Eindruck, dass Politik dazu tendiert, auch als Ersatzfunktion einer persönlichen Identität herangezogen zu werden. Und das zeigt sich, ist mein Eindruck, derzeit auch in der Diskussion um und im Streit um den Konflikt, um den Krieg in Gaza, dass wir da, wir hatten das eben so unbedingt, Position bezieht zugunsten der einen oder anderen Seite, dass wir da eine unbedingte Solidarität, teils pflegen sich ja nicht alle, aber eben doch ein Teil der Bevölkerung. Wir hatten dieses Protestcamp beispielsweise. Und es kommt aber darauf an, Ambivalenzen auszuhalten, beziehungsweise auf beide Seiten zu schauen. Einen Pluriperspektivismus, wenn man so will, ja, zu schauen, ja, es gibt das Leid der Israelis, es gibt aber auch das Leid der Palästinenser und umgekehrt. Wir haben im Grunde, wir sind gefordert, als politisch reife Menschen, als Erwachsene, als politische Erwachsene, beide Seiten in den Blick zu sehen und damit zu jonglieren gewissermaßen, auch intellektuell im Kopf zu jonglieren, immer beide Bilder der Leidenden, der jeweils Leidenden im Kopf zu haben, sie immer nebeneinander zu haben und uns nicht einer Seite zuschlagen zu lassen, was im Grunde ja sicherlich eine Versuchung darstellt. Wir neigen dazu, in Gruppendenk zu verfallen. Das gilt es, glaube ich, insgesamt zu vermeiden. Eine Haltung wäre das, die dem Begriff einer reifen politischen Kultur wohl am ehesten entsprechen würde.
Sehr geehrter Knipp, ich darf mich ganz herzlich für das informative Gespräch bedanken. Sie haben an den entscheidenden Stellen den Finger in die Wunde gelegt. Sie haben fundiert ein sehr komplexes Thema für uns mal eingeordnet, den Gaza-Krieg mit all seinen Auswirkungen, auch gesellschaftlich in Deutschland. Ich bedanke mich für die Zeit, für dieses sehr differenziert zu betrachtende Thema und hoffe, dass wir demnächst mal wieder gemeinsam das Vergnügen haben, dann aber hoffentlich in anderen Zeiten, wenn Frieden herrscht und wir in bessere oder auf bessere Zeiten für den Nahen Osten blicken können.
Das ist sehr zu hoffen, ja, in der Tat. Darauf würde ich mich sehr freuen. Hoffen wir, dass diese Zeiten kommen.
Danke sehr. Alles Gute.